Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe es zu Beginn des Gottesdienstes schon gesagt, was Predigttext sein wird. Ein ganz wunderbares Wort, das die Perikopenordnung für diesen siebten Sonntag nach Trinitatis vorgesehen hat als Predigttext, wie eben das Volk Israel dort in der Wüste, im Sinai, in wunderbarer Weise von Gott gespeist wird. Wir wollen hören auf 2. Mose 15, die Verse 27 bis 16, 5. Und Israel kam nach Elim. Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Von Elim zogen sie aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am 6. Tage aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für dieses kostbare und wunderbare Wort aus dem 2. Buch Mose, das du uns heute Morgen schenkst für unser Leben. Herr, wir wollen jetzt die Predigt hören und halten über dieses Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du durch diese Predigt zu einem jeden Einzelnen von uns sprichst. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du selber deinen guten Geist dieser Predigt schenkst. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Dieser Text könnte auch dazu reichen, dass man eine ganze Predigtreihe darüber macht. Es sind so viele Motive, so viele Perspektiven in diesem wunderbaren Wort, wenn man allein die ganzen hebräischen Worte der Ortsbezeichnungen auslegt. Also da kann man sich ganze 6, 8 Wochen mit beschäftigen als Prediger. Mir war dann in der Vorbereitung nicht ganz klar, worauf legst du denn den Schwerpunkt? Es war so vieles Tolles, dass ich mich entschieden habe, so drei Dinge herauszubrechen, drei Perspektiven mitzubringen, die jetzt erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben, außer dass sie natürlich in dieser Geschichte vorkommen, aber die ein ganz vieles sagen über uns Menschen und über unseren herrlichen Herrn und Gott. So habe ich diese Predigt überschrieben: drei Perspektiven aus der Wüste. Die erste Perspektive: das Murren in der Wüste wegen Brotes. Das zweite: das Regnenlassen des leiblichen Brotes in der Wüste. Und das dritte: das geistliche Brot in der Wüste, der Ruhetag. Das erste: das Murren in der Wüste wegen Brotes. Das ist etwas, wenn Sie das 2. Buch Mose kennen, so nach dem Auszug aus Ägypten, etwas, was immer wieder vorkommt. Die Israeliten murren in einer Tour. Immer wieder sind sie am Murren. Das Kapitel zuvor, 2. Mose 15, da kommen sie nach Mara, da ist das Wasser nicht ganz so wohlschmeckend, es ist bitter. Sofort wird gemeckert, nicht? Mose kriegt dann einen Stab, den schmeißt er ins Wasser halt, nicht? Dann wird das wieder süß, da schmeckt das gut halt, nicht? Das Kapitel danach, da kommen sie nach Massa und Meriba, da ist auf einmal auch wieder kein Wasser da, meckern sie auch, nicht? Dann den Mosenstab schlägt auf den Stein, dann kommt aus dem Stein das Wasser und eben hier jetzt, da haben sie vermeintlich nicht genug zu essen, auch da meckern sie wieder, sind nur am Murren, nicht? Man sagt, meine Güte, einmal hat man erlebt, wie dieser große Gott wundertätig wirkt. Da wird man doch so erwarten, da hält man die Klappe. Jetzt hat man einmal erlebt, nicht, wie wunderbar Gott führt und wie er hilft. Nee, bei den Israeliten nicht. Fortwährend am Murren. Also Murren, das ist ein tolles altdeutsches Wort. Nicht? Also wir gebrauchen das ja gar nicht mehr so häufig, nicht dieses Murren. Und trotzdem, da steckt ja auch so phonetisch viel drin, so Murren, so innerlich so grimmig sein. Nicht? Also das meint so viel wie maulen, meckern, so hinterrücks krangeln, würden die Bayern vielleicht sagen. Nicht? Also nicht offen jemand sagen, was nicht in Ordnung ist, sondern dieses Rummurren halt. Und das ist etwas, was Gott nicht möchte. Da komme ich gleich zum Schluss dieses ersten Punktes zu. Aber das tun die hier, die murren. Und ich habe Ihnen mal so vier Arten des Murrens mitgebracht, was Menschen immer wieder tun. Vier Arten des Murrens. Das erste ist das normale Murren. Das kennt so jeder Mensch, nämlich die Unzufriedenheit über die bestehenden Verhältnisse. Nicht? Dass man es gerne anders haben möchte. Man ist unzufrieden. Nicht? Man meckert so bei sich. Egal wie gut es mir objektiv geht, nicht subjektiv möchte ich immer noch mehr haben. Nicht? Das ist, was den nicht wiedergeborenen Mensch, was den Mensch in dieser Welt immer wieder auszeichnet. Der murrt immer wieder. Wir sind übrigens eine Gesellschaft voll murrender Menschen. So gut es uns geht, ganz viele unzufrieden. Ich möchte noch 20 PS mehr in meinem Auto, noch 100.000 Euro mehr am Konto, immer mehr, nicht? Und egal, wie viel wir haben, wie satt wir sind, wie gesund wir sind, halt nicht, es soll immer noch mehr sein, immer noch eine Schippe drauf, halt nicht? Das ist wie bei Fischer und seiner Frau, halt nicht? Egal, wie viel Gutes der nach Hause bringt und sagt, und jetzt haben wir ein neues Haus, jetzt haben wir ein Schloss, jetzt sind wir Fürst, jetzt sind wir König, die ist nie zufrieden, die Frau, nicht? Das ist ein Sinnbild für den Weltmenschen, nicht? Für den natürlichen Menschen. Und der ist ja leider in uns noch drin halt, nicht? Wir sind ja nicht nur Wiedergeborene als Christen, sondern der natürliche Mensch ist auch in uns drin. Das ist immer wieder unzufrieden halt, nicht? Der andere hat noch eine schönere Frau, der führt noch eine glücklichere Ehe halt, der hat noch mehr Geld als ich, der ist noch gesünder halt, nicht? Dieses Murren, das ist uns drin, egal wie gut es uns geht, nicht? Auch die Israeliten, die werden jetzt hier köstlichst versorgt, nicht? Köstlichst versorgt, nicht? Morgens gibt es das Manna und abends gibt es die Wachtel. Übrigens ernährungsphysiologisch eine ganz interessante Geschichte. Sprechen Sie mal mit Ihrem Ökotrophologen, mit dem Ernährungsberater. Wenn Sie den fragen, wie soll man sich ernähren, der sagt Ihnen auch morgens die Kohlenhydrate, abends die Proteine. Genauso ist auch in der Bibel beschrieben halt. Morgens köstliches Brot, abends nicht köstliches Fleisch. Nicht? Wunderbar, wie die versorgt werden. Einige Kapitel später im vierten Buch Mose, da meckern die über diese Versorgung. Da heißt es 4. Mose 11, unsere Seele ist matt, wir sehen nichts als Manna. Da beschweren sich darüber, hier beschweren sich noch, dass sie nichts zu essen haben, dann kommt das Manna und dann beschweren sich darüber, dass nur noch Manna da ist. Dann sagen sie, wir hätten gerne Kürbisse und Knoblauch und Melonen. Nicht? Also ganz irrwitzige Geschichte, wir hätten gerne Kürbisse und Melonen. Also so mit Gott umzugehen, Wahnsinn. Also nicht, das ist so das normale Murren, egal wie es dem natürlichen Menschen geht, der meckert immer irgendwie ab einem gewissen Punkt. Und leider stelle ich das auch bei mir fest. Nicht? Und ich denke, wenn ihr guckt, dieses normale Murren kennt ihr auch in euch. Nicht? So nach dem Motto, man murrt. Dann gibt es das stellvertretende Murren. Also erst war das normale Murren, nicht das stellvertretende Murren. Nicht, es gibt so ein Murren, das ist hier auch deutlich, dass man nicht gegen Gott richtet. Das tun die hier auch nicht. Da trauen sich ja viele nicht. Aber da gibt es ja ein Glück, die Vertreter Gottes auf Erden. Hier Mose und Aaron. Nicht zu denen gehen sie nämlich hin und sagen, ihr seid schuld, ihr habt uns rausgeführt. Nicht Mose und Aaron haben rausgeführt, Gott war es natürlich nicht. Ihr habt uns rausgeführt, damit wir hier in der Wüste sterben halt. Nicht? Da kriegen die das richtige Programm ab halt. Nicht? Da werden die richtig ins Gesäng gestellt von der Gemeinde, vom Volk Gottes. Nicht? Das sind ja keine Ägypter, das sind ja nicht irgendwelche Kanaaniter. Nein, das Volk Gottes kommt zu den Repräsentanten Gottes halt nicht und murrt erstmal vor denen rum. Alles Mist. Gott gegenüber trauen sich so direkt nicht, aber dann kriegen es eben Mose und Aaron ab halt. Nicht? Und wenn ich mal ein Vikar hätte, dann würde ich dem das in der ersten Woche schon beibringen. Dieses würde ich sagen, da musst du mit leben als Geistlicher, nicht, wenn du Dienst Gottes tust für den Herrn im Reich, dass du immer wieder auch mit dem Murren der Gemeinde umgehen musst halt, nicht? Du kriegst vieles ab, was die Gemeinde oder was ein Christ vielleicht Gott nicht sagen muss, aber da bist du ein Stück weit Blitzableiter. Das muss man aushalten. Das wird übrigens auch in der Pastoraltheologie gelernt halt, nicht? Auch wenn Leute zum Beispiel in einer Sterbesituation sind, in einer Trauersituation halt, nicht? Dass wenn die gerade in ihrer aggressiven Phasen sind, dass man dann als Pastor häufig angemacht wird, anders kann man das nicht, auch angeschrien wird. Ich habe das auch schon erlebt, bis dass ich auch des Hauses verwiesen wurde. Und einen Tag später rufen die Leute an, entschuldigen, sagen, wir wussten gar nicht, was mit uns los ist. Das ist so das stellvertretende Murren halt nicht. Gegenüber Gott will man nicht so, aber dann kriegen es die Repräsentanten ab halt nicht. Damit muss man leben. Das muss ein Pfarrer und Pastor auch aushalten können. Übrigens, das sind auch Phänomene, die wir in unserer Gesellschaft erleben. Also letztes Jahr ist ja diese Geschichte mit der sehr missglückten Renovierung des Limburger Doms da oder dieses Hauses gelaufen, nicht Taberts von Els. Das war sicherlich nicht besonders geschickt, aber die haben ja nun mit ihrem eigenen Geld in demokratischen Prozessen innerhalb der Kirche gearbeitet. Was da aber ein Medienhype draus gemacht wurde, nicht? Titelseite im Spiegel, nicht? Was der böse Taberts von Els, nicht? Und der wurde ja stigmatisiert, als hätte der sonst was gemacht, nicht? Persona non grata und im Karneval lächerlich gemacht und, und. Sicher, der hat nicht das geschickteste Händchen gehabt und ich muss jetzt nicht irgendwie katholische Kirche rechtfertigen. Aber da ist ganz viel stellvertretendes Murren dieser Welt gegen Gott. Aber Gott klagt man nicht an, aber dann gegen diesen Repräsentanten, da kann man. Da ist tiefenpsychologisch ganz viel anderes, was der Widersacher bewegt. Das ist dieses stellvertretende Murren. Es gibt noch ein anderes Murren. Es gibt das vermeintlich intellektuelle Murren. Nicht? Es gibt so ein intellektuelles Murren, da werde ich immer ziemlich sauer. Also hier dieses stellvertretende Murren, das kann ich gut aushalten, wenn da einer zu mir kommt und ich kann das erkennen. Aber es gibt so eine Sache, so, wenn man mit Menschen zu tun hat, die Jesus nicht kennen und die murren stellvertretend. Nicht? Man spricht mit Menschen über Gott. Wenn ich irgendwo auf eine Hochzeit eingeladen bin, also jetzt nicht qua Amt, weil ich jetzt hier in der Gemeinde bin, sondern irgendwo mit meiner Frau eingeladen bin, so privat, die Leute wissen, ich bin Pastor, dann kommen die ja und sagen, ja, wir haben ja gehört, dass sie Pastor sind, nicht? Oder man sitzt mit ihnen am Tisch, nicht? Und da braucht man nicht lange, nach zwei Sätzen sind die direkt beim Thema, wo die vermeintlich murren halt, nicht? Ja, können Sie mir mal erklären, warum Gott das zulässt, dass so viele Menschen in dieser Welt verhungern, nicht? Stellvertretendes Murren um Brot, das haben Sie sicherlich auch alle schon gehört, nicht? So Geschichten, wo ich sage, sag mal, also ist noch ganz klar hier, nicht? Also so nach dem Motto, ich werde dann gefragt, warum Gott vermeintlich in Afrika die Menschen verhungert lässt. Denn ich habe dann natürlich, bin mal auf der anderen Seite auch dankbar für solche Sachen, weil ich dann wirklich loslegen kann halt, nicht? Also wenn man auf solche Angriffe vorbereitet ist, dann ein Stück weit halt nicht, zu sagen, wissen Sie was, eine Unverschämtheit sage ich den Leuten. Das ist eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit. Stellen Sie mal, ich würde Ihre Mutter unterstellen, die hätte in Auschwitz im KZ irgendwelche Juden umgebracht. Ja, nee, das stimmt ja auch nicht, nicht? Sag ich, und Gott hat das auch nicht getan, ganz im Gegenteil. Gott möchte nicht, dass in Afrika Menschen an Hunger sterben. Der hat auch dieser Welt genug Nahrungsmittel gegeben, dass alle genug zu essen haben könnten, nicht? Aber wenn hier im Westen, bei uns in der EU, Lebensmittel vernichtet werden, nicht? Anderswo versterben Menschen dran, da frage ich mich, wer hat denn da Schuld, nicht? Wenn hier Menschen sind, die Milliarden aufhäufen halt, nicht, die andere Länder ausbeuten halt, das ist ja ein geschlossenes System, das versteht jeder nicht. Die Hedgefonds machen Gewinne bis zum Tod umfallen halt, nicht, und anderswo verrecken die Menschen, dann ist es nicht Gott, das ist schon jemand anderes. Nicht die Theodizee, also die Frage, warum lässt Gott das zu, sondern die Anthropodizee, warum macht der Mensch das halt nicht. Aber das ist so dieses vermeintlich Intellektuelle, nicht so nach dem Motto, ich verstecke mich so mit meinem Unglauben hinter so einem Pseudo-Argument, nicht. Ja, und an diesen Gott brauche ich ja nicht glauben, weil ich verstehe eben das mit dem Unglück in dieser Welt nicht. Also das ist so ein vermeintlich intellektuelles Murren um Brot. Man hat es nicht selber erfahren, aber man interessiert sich eigentlich auch nicht wirklich für die Menschen in Afrika, aber so als Scheinargument, warum ich da nicht in die Kirche gehe, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin und wie gesagt, sonntags lieber liegen bleibe, als in Gottesdienst zu gehen, da hält das immer her. Aber, und jetzt kommen wir zum vierten Murren, es gibt auch so ein verstecktes Murren bei den Christen. Es gibt bei den wiedergeborenen Menschen so ein verstecktes Murren in ihrem Herzen. Nach außen ist zwar so alles in Ordnung, man macht auch so, ich sage jetzt mal, das ganze fromme Programm. Man geht sonntags in den Gottesdienst, mit was in die Bibelstunde, man hat seine stille Zeit zu Hause, man betet schön vor dem Mittagessen halt. Aber im eigenen Herzen drin gibt es so eine Kammer, nicht, die kriegt kein anderer mit. Das würde man selbst dem Seelsorger, dem Pfarrer nicht sagen. Aber da gibt es so etwas nicht, also da rührt es nicht, da murrt es, da ist man voller Groll. Da ist man unzufrieden mit diesem Gott, nicht, weil man hat doch so ein frommes Leben, man macht doch alles richtig und warum klappt es denn dann in der Ehe nicht, nicht? Und warum läuft es mit der Gesundheit nicht so, nicht? Man spricht es zwar nicht aus, aber es gibt so eine Kammer im Herzen, wo dieser Groll wächst und der Widersacher befeuert das auch immer wunderbar. Ich möchte euch sagen, das verbietet Gott, das möchte Gott nicht. Gott möchte nicht, dass wir murren. Wir dürfen den anklagen. Wir dürfen uns hinstellen und sagen und nicht fragen, Gott, warum ist das denn so? Wir dürfen ihm unsere Unzufriedenheit bringen. Wir können sagen, ich bin total unzufrieden, ich habe keine Lust mehr. Das können wir alles machen. Da hat Gott ein offenes Ohr für. Überhaupt gar keine Frage. Und wenn wir die Bibel lesen, erleben wir sowas nicht. Wie Jeremia sagt, ich kann mein Leben nicht mehr aushalten, nicht? Und er verflucht sogar den Tag der Geburt, als Gott ihn in die Welt gegeben hat. Dieses offene, mit Gott reden, das möchte Gott, das gehört auch zum lebendigen Glauben dazu. Was Gott nicht möchte, ist dieses versteckte, unehrliche, pseudo-intellektuelle. Also wenn du ein Problem hast wirklich mit den sterbenden Kindern in Afrika, dann kannst du Gott das im Gebet bringen, gar kein Thema. Und dann kannst du dich mit Gott auseinandersetzen. Das ist Teil lebendigen Glaubens. Das gehört für mich auch zum Glauben dazu. Aber nicht so versteckt, so hintenrum. Und wenn du ein Problem mit der Härte des Wortes Gottes hast manchmal, dann geh nicht zum Pfarrer und sag dem, du darfst das nicht so sagen, auch wenn es da drin steht, sondern dann spricht Gott selber, setzt sich über diese Dinge auseinander. Das hält Gott aus. Ganz im Gegenteil, das gehört zu einer lebendigen Beziehung mit dazu. So wie ihr mit euren Kindern lebt, nicht? Wenn ich mit meiner Tochter etwas habe, dann möchte ich, dass sie zu mir kommt. Nicht nur, dass sie mich lobt und dass sie mich mal küsst und mich in den Arm nimmt. Ich möchte auch, dass sie sich kritisch mit mir auseinandersetzt. Dass sie sagt, Olli, das verstehe ich nicht. Papa, warum ist das denn hier so? Nicht? Und auch mal sagt, ich will das nicht halt. Nicht? Das gehört zur Beziehung mit dazu. Das wünsche ich mir auch als Vater, dass wir so eine Beziehung haben. Was ich mir als Vater nicht wünsche, ist, dass meine Tochter so eine Murrerin wäre, nicht? Die dann zu anderen ging in der Schule sagen würde, ja, mein Vater, das ist wirklich der Letzte, nicht? Also der taucht nichts und hin und her. Oder das gar bei sich selber im Herzen denken würde, aber nach außen anderes spielen würde halt nicht. In Philipper 2 heißt es, tut alles ohne Murren und Zweifeln halt nicht. Murren nicht, nochmal, wir dürfen Gott gerne anklagen. Wir dürfen als anklagen, also dass wir sagen, warum ist es denn in meinem Leben so, nicht, dass wir ihn auf die Anklagebank setzen. Dass wir uns beschweren halt, nicht, dass wir ihm unsere Not sagen halt, unsere Enttäuschung bringen. Das hält Gott aus, das möchte auch Gott. Mit ihm kann man sprechen und das haben die Männer und Frauen der Bibel getan. Aber nicht murren. Murrt nicht, wie das Volk es hier getan hat. Gott möchte nicht, dass wir in der Wüste des Murrens und Haderns herumirren, sondern er will uns in das Land der Zufriedenheit und Ruhe bringen halt. Und so ist es auch mit dem Volk Israel, so mit uns. Er möchte nicht, dass wir murren, weil das ist eine ganz fürchterliche Haltung, nicht, wenn man so murrt und unzufrieden ist. Das gibt ein ganz zerknirschtes und trauriges Leben. Das möchte Gott nicht halt, nicht. Wir brauchen nicht zu murren in der Wüste wegen Brot. Wir können es Gott sagen, wenn wir Brot haben wollen, wenn wir was brauchen. Aber wir sollen nicht murren. Das ist das Erste, das Murren in der Wüste wegen Brot. Das Zweite, das Regnen lassen des leiblichen, also physikalischen Brotes in der Wüste. Das ist so ein ganz tolle Perspektive, nicht? Das ist ganz was anderes als das Murren eben vom Volk. Gott kommt hin, hört sich das an und obwohl es das Volk ja nicht verdient hat, nicht? Also die meckern rum, die murren, was tut Gott? Der geht ihn als guter, liebender Vater nach und lässt Brot vom Himmel regnen. Brot vom Himmel regnen, das ist ein Bild. Das ist ein Bild für unseren Gott, nicht? So ist er. Obwohl wir es nicht verdient haben, lässt dieser Gott Brot vom Himmel regnen. Halleluja, was ist das für ein Gott, an den wir glauben dürfen? Ein Gott, der seine Güte regnen lässt über diejenigen, die zu ihm gehören. Gerade dann auch, wenn sie in der Wüste sind, wenn sie in schweren Zeiten sind halt nicht. Wisst ihr, Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Das ist das Tolle, was diese Geschichte sagt. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir brauchen schon gar nicht zu murren. Gott gibt uns alles. Da ist es ja auch letzten Sonntag drum gegangen, als ich über diesen Teil der Feldrede, der Bergpredigt gesprochen habe, nicht? Wo es da hieß, nicht? Schaut die Raben an, die Lilien nicht, die bauen keine Nester, keine Scheune, nichts halt nicht, sie sammeln nicht halt nicht. Und der himmlische Vater versorgt sie doch. So ist Gott zu uns. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. In wunderbarer Weise. Der lässt Brot vom Himmel regnen. Die einzige Frage ist nur, ob wir das glauben oder nicht glauben. Und jetzt Hand aufs Herz. Glauben wir das, was hier in dieser Geschichte beschrieben ist? Die hatten da keine Nahrungsmittel und auf einmal regnet Brot vom Himmel. Ich sage das ganz deutlich, es regnet Brot vom Himmel. Nicht all diese Milchmädchen-Erklärungen, die es in der Theologie so zu finden gibt. Nicht, wenn die sagen, ja, so die Theologen, da gibt es irgendeine Erfahrung, die hat die Exodus-Gruppe, also ist auch nicht ganz Volk Israel gewesen, sagen die Exodus-Gruppe gemacht, als dann so, ich sag mal so 100 Leute da irgendwo hergegangen sind und dann haben sie irgendwann die Erfahrung gemacht, nicht, wenn man die umherkriechenden Schildläuse, die es dort in der Wüste gibt, wenn man da so ein Sekret morgens abkratzt, das hat so ein bisschen kohlenhydratigen Geschmack, nicht, da ist ein bisschen Zucker drin, nicht. So erklären Theologen dieses Wunder Gottes, nicht, dass die irgendwelchen Dingen hinterher gekrochen sind, nicht irgendwie in Schildläusen und die hätten, wie gesagt, irgendwie so ein Sekret und das wäre das Manna gewesen. Und zu den Wachteln sagen die dann halt nicht, ja, also die Wachteln, die sind auf irgendeinem Flugzug gewesen, dann sind die so entkräftet, nicht, dass da eben dann durch Zufall mal einmal so ein paar Wachteln gefunden werden konnten. konnten eingefangen werden. Also ich bin da nur Jäger, eins können Sie mir glauben. Egal wie schwach eine Wachtel ist, wenn da ein Mensch kommt, die fliegt immer weg. Da brauchen Sie sich gar keine Gedanken zu machen. So viel Dampf haben die Tiere immer noch halt. Das ist totaler Quatsch. Das ist Milchmädchen-Exegese. Wer so einen Blödsinn erzählt, nicht, der traut Gott nichts zu. Da brauchen Sie gar nicht mehr weiter zuzuhören oder weiter zu lesen, so ein Buch zuklappen oder Predigt gehen Sie raus, wenn Ihnen einer erklären will, wie vermeintlich menschlich Gottes Wunder möglich sind. Nein, Gott hat den Himmel aufgetan und hat vom Himmel regnen lassen. Das wird immer wieder auch betont im Neuen Testament, das Himmelsbrot, das Gott runterregnen lässt. Wenn Gott mit einem Wort das ganze Universum schafft, nicht, dann wird es ihm wohl auch möglich sein, dass er so ein paar Brote vom Himmel regnen lässt, dass so ein paar hunderttausend Israeliten satt werden. Da habe ich überhaupt gar kein Problem, das zu glauben. Ganz im Gegenteil. Wenn ich das nicht glaube, nicht, dann brauche ich nicht mehr weiterzumachen mit meiner Frömmigkeit. Dann kann ich einpacken. Dann brauche ich keinen Gott. Also wenn der nicht so ein paar Leute mit Brot versorgen kann, ja, dann wird er mich vermutlich auch nicht am Ende meines Lebens, wenn ich gestorben bin, wieder auferwecken können. Er hat auch keine Macht über den Tod. Also der Gott, der mir in Jesus Christus ewiges Leben schenkt, liebe Brüder und Schwestern, der lässt Brot vom Himmel regnen. Und wisst ihr was? Das kann ich bezeugen von meinem Leben. In meinem Leben hat Gott so häufig das Brot vom Himmel regnen lassen. Jetzt nicht materialiter, aber ich nehme das mal als Bild für Segen. Also wenn ich daran denke, was ich mit diesem großen Gott gerade in meinen Wüstenzeiten Tolles habe erleben dürfen halt, nicht? Und wenn ich in Not war, nicht? Wenn ich dachte, jetzt muss ich Gott nochmal im Gebet aufmerksam machen, Herr, und du weißt ja jetzt hier mit dem Lernen halt, das war nicht ganz so toll vor dieser Prüfung halt, nicht? Und bitte, Herr, komm, nicht? Und wenn ich dann erleben durfte, wie in den Prüfungen wirklich die Türen von Gott aufgemacht wurden halt, nicht? Wie das Brot vom Himmel regnete, nicht? Also ich weiß noch, wie ich dann als 15, 16-Jähriger dachte, werde ich denn irgendwann eine Freundin kriegen, meine Ehefrau und alles, nicht? Und wenn ich jetzt meine Frau angucke halt, nicht? Die ist heute nicht da, deshalb hört sie nicht, wenn ich sie lobe, nicht? Wirklich, auch das ist für mich regnen lassen der Güte Gottes halt, nicht? Das, was unser Pastor Neander geschrieben hat, nicht in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über euch Flügel gebreitet, nicht? Und wenn ich mir angucke, in welchem materiellen Wohlstand ich leben darf, nicht? Gott lässt zwar nicht das Brot direkt materialiter auf mich runterregnen, aber wenn ich meinen Kühlschrank zu Hause aufmache, nicht? Das ist ein Wahnsinn, was da drin ist. Da sind wir alle zugeregnet mit Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen. Halleluja, wir haben einen Gott, der ist so wunderbar. Der ist so wunderbar, der versorgt uns mit allem, was wir brauchen halt nicht. Das ist etwas ganz großartig. Er lässt das Brot vom Himmel regnen. Und wisst ihr, darauf dürfen wir vertrauen, dass Gott uns so versorgt. Das müssen wir glauben. Ich habe eben gesagt, Hand aufs Herz, glaubt ihr das? Wisst ihr, das ist unser Problem, dass wir dem wirklich nicht kleinkindlich vertrauen, sondern dass wir das in Frage stellen. Nicht, ist es wirklich so gewesen damals in der Wüste? Sinn? Hat Gott wirklich so gehandelt oder müssen wir es nicht irgendwie menschlich erklären? Und das macht alles kaputt. Das macht Gemeinde kaputt, das macht Glaube kaputt. Wisst ihr, wir haben als wirkliche Gemeinde Jesu Christi, wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Hass der Atheisten. Wir müssen uns nicht fürchten vor dem Spott der Feinde Jesu und auch nicht vor der Verfolgung dieser Welt. Die können uns in letzter Konsequenz nichts anhaben. Das, was Gemeinde Jesu zerstört, das ist der Unglaube an die allumfassende Versorgung Gottes für seine geliebten Menschen. Die allumfassende Versorgung. Du brauchst dich um nichts zu sorgen. Da ging es ja letzten Sonntag auch drum. Sorgt euch um nichts. Sorgen ist für einen Christen verboten. Kümmert euch darum. Kommt, schließt eure Lebensversicherung ab und tätigt eure Geschäfte. Aber dann macht euch bitte keine Sorgen mehr. Wir haben einen Gott. Wenn es mal eng wird, wenn mal Wüste angesagt ist, dann lässt er es regnen vom Himmel, das Brot. Da braucht ihr euch nicht zu fürchten. Und mit diesem Gott gehe ich wunderbar durchs Leben. Halleluja, das ist was Tolles. Und ich freue mich so, dass ich euch das nochmal neu sagen darf halt, nicht? Schaut mal auf euer Leben. Wie viel Regnen des Brotes da schon war. Und so wie Gott an euch gehandelt hat, was ihr selber erfahren und erlebt habt, so wird dieser Gott auch weiter an euch handeln. Ihr braucht vor nichts Angst zu haben, was vor euch liegt. Der Herr ist da. Und selbst wenn ihr mal in die Wüste müsst, der hält Dinge bereit, die euch helfen werden für alles, was vor euch liegt, weil es ein Gott ist, der das Brot vom Himmel regnen lässt. Ein toller, ein wunderbarer Gott, den wir da in Jesus Christus haben. Und ein drittes, Gott lässt nicht nur das physikalische, das leibliche Brot vom Himmel regnen, nein, der versorgt uns auch mit dem geistlichen Brot halt nicht. Jesus hat ja eben bei der Versuchung da zum Teufel gesagt, nicht der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also vom leiblichen, davon auch, sondern eben auch von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Nicht? Das war eben in der Versuchungsgeschichte Matthäus 4, haben wir das gehört. Und das legt Gott hier auch an halt, nicht? Nicht nur, dass er ihnen dann das Brot gibt, sondern er sagt eben auch, am sechsten Tag wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Wir müssen uns Erinnerung rufen, zu diesem Zeitpunkt haben die Israeliten noch nicht die 10 Gebote bekommen halt. Und das ist dann 3 Kapitel später, in 2. Mose 20, wo es da im 4. Gebot, nach reformierter Zählung, ich sage das nochmal deutlich, weil ich sonst immer sage, wenn ich die Gebote aufzähle, dann schicken manche Leute so aus vom Internet immer so, Herr Latzel, tolle Predigt, aber Sie haben mir bitte die Gebote falsch gezählt. Nein, also das Sabbatgebot ist tatsächlich das 4. Gebot, nach reformierter Zählung halt nicht. Also das kommt ja dann erst noch, das kommt erst etwas später, wo dann wirklich die Israeliten geheißen werden, dass sie den Sabbat halten sollen. Aber Gott legt es hier schon an. Er sagt hier schon bei der Versorgung, eben wie es sein wird, dass am sechsten Tag die doppelte Ration kommt, damit sie eben am siebenten Tag ruhen können. Und das ist das geistliche Brot, was Gott uns gibt. Was er nicht nur den Israeliten gegeben hat, sondern was er uns heute auch gibt. Gott schenkt uns den Ruhetag, den Sabbat, den Sonntag in ganz besonderer Weise. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir brauchen zum Leben. Und es ist hier nicht ganz umsonst halt, dass hier in dieser Geschichte das erwähnt wird, dass Gott das anlegt, weil Gott der Sabbat unglaublich wichtig ist. Auch wenn Sie mal die 10 Gebote lesen, oder Sie kennen sie vermutlich auswendig, dann werden Sie sehen, das Sabbatgebot ist das längste Gebot. Nicht also, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, das Sabbatgebot ist das längste. Also Gott weiß, dass er das nochmal ausdrücklich begründen muss, warum wir Sabbat feiern, warum wir Ruhe halten sollen. Das ist übrigens ganz interessant, nicht? In der Bibel gibt es ja zweimal die 10 Gebote, einmal 2. Mose 20, dann auch noch einmal im 5. Buch Mose, im 5. Kapitel. Und beide Male wird der Sabbat unterschiedlich begründet. Da kann man sagen, ja, haben die irgendwie falsch voneinander abgeschrieben oder was ist das? Nein, einmal wird der Sabbat, der Ruhetag, schöpfungstheologisch begründet. Da heißt es dann als Begründung, in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Und zum anderen wird er eben christologisch, geschichtstheologisch begründet, dass eben gesagt wird, dass wir daran denken sollen, eben, dass wir aus Ägypten ausgezogen sind. Und da heißt es, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägypten warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Also das Gebot ist Gott so wichtig, dass er eine doppelte Begründung dafür gibt, was er bei den anderen Geboten so nicht tut. Das Sabbatgebot begründet er noch ausführlich. Sagt, so wichtig ist das, dass wir den Ruhetag haben. Genauso wichtig wie für den Leib es ist, dass wir genügend Kohlenhydrate, genügend Proteine zu uns nehmen. Genauso wichtig ist es für den geistlichen Menschen, dass er Ruhe braucht. Gott selber ruhte, das dürfen wir nie vergessen. Unser Schöpfer ruhte am 7. Tag. Und wir, seine Geschöpfe, sollen genau dasselbe tun. Wir sollen ruhen. Das ist auch nochmal eine Botschaft hier aus diesem Text. Vielleicht hast du ja bei den ersten beiden Punkten gesagt, ja, Murren, das kommt für mich in Frage. Und das andere war mir schon klar, dass Gott vom Himmel regnen lässt. Dann ist vielleicht das der Punkt, wo Gott dich heute anspricht. Dass du nochmal neu siehst, wie wichtig der Sabbat, der Ruhetag für dein Leben ist. Gott hat es geboten halt. Einmal, weil er eben sagt, ich selber habe geruht. Und zum anderen, weil er sagt, du brauchst diesen Tag, um eben über mich nachzudenken. Wir brauchen einen Ruhetag. Einen Tag, wo wir uns nicht so in unserer Schuhkartonsexistenz beschäftigen, wo wir sagen, unser Haus, unser Garten, unsere Gesundheit, nicht unsere Familie, all das, mein Auto, mein Hobby und weiß der Kuckuck, der Urlaub, sondern einen Tag in der Woche brauchen wir, wo wir sagen, der gehört allein dem Herrn, wo wir uns ausrichten auf ihn hin, wo wir uns Zeit nehmen, wo wir über ihn nachdenken, wo wir Gottes Wort, so heißt es im Heidelberger Katechismus einmal, wo wir Gottes Wort wirken lassen und den Geist zu uns sprechen lassen halt. Dafür ist uns dieser Ruhetag gegeben. Und Gott hat es angelegt in seiner Schöpfung, tut alles dafür. Und es ist ganz wichtig, dass wir das eben auch tun. Ich meine, euch, ihr seid eigentlich die falschen Adressaten, nicht, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Das spricht eine deutliche Sprache. Aber ich bin schon seltsam berührt, wenn wir manche Christen immer so sagen, ja, meine Frau und ich, wir gehen jeden zweiten Sonntag in die Kirche, nicht? Wir haben dann so einen anderen Rhythmus, nicht? Wir haben nicht 6 Tage ruhen und einen Tag Jesus, sondern wir machen eben so 13:1 machen wir daraus halt, nicht? Einen Sonntag fahren wir dann Fahrrad und schlafen schön aus, nicht? Das hat Gott nicht angelegt. Gott hat klar gesagt, 6 Tage Arbeit, ein Tag Ruhe, aber da auch wirklich absolute Ruhe und Konzentration auf Jesus, zu sagen, wirklich ihm die Ehre gehen, ihm in den Mittelpunkt zu stellen. Ich werde immer wieder auch in der Gemeinde gefragt, wie sollen wir denn den Sabbat halten? Wie sollen wir denn den Sonntag gestalten? Was ist denn da erlaubt? Was ist denn da verboten? Sonntag, den Gott angelegt hat, den kann man ja entweder ganz ignorieren, wie die Welt das tut, nicht? Das ist ja auch so ein Zeichen des Widersachers halt, nicht? Gucken Sie mal in unsere Welt, nicht? Wie mehr und mehr die Sonntagsruhe auch von diesem Staat aufgefressen wird, nicht? Gucken Sie mal in der Nachbarschaft. Ich bin heute Morgen losgefahren bei mir zu Hause, da stand die Nachbarin, hat freundlich gewunken und hat die Straße gefegt halt, nicht? Und ihr Mann hat das Unkraut gerupft halt, nicht? Das ist ein Mensch, der nichts anderes mehr hat, nicht? Nur noch sein Haus, sein Garten, das sind sonst liebe Menschen, nur noch sein Haus, sein Garten. Wie sollen wir denn den Sabbat halten, den Sonntag halten, werde ich immer wieder auch von Christen, auch hier in der Gemeinde gefragt. Da werde ich immer wieder gefragt, dürfen wir das tun, nicht? Da kommen die Leute zu mir und fragen, dürfen wir das am Sabbat tun? Dürfen wir das am Sonntag tun? Ich gebe immer drei Punkte mit für eine richtige Sonntagsruhe. Das will ich heute Morgen auch nochmal tun, weil Gott es eben wichtig ist, möchte ich das auch nochmal weitergeben. Das Erste, was ich mitgebe, was ich immer sage, berücksichtigt das Verhältnis von 6:1. Das sagt die Bibel immer wieder. 6 Tage sollst du arbeiten, 1 Tag ruhen. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Das ist ganz wichtig. Kein anderes Verhältnis. Auch nicht sagen, ich mache jetzt nur noch Ruhe. Gott ruft uns auch zur Arbeit. Wir sollen auch fleißig sein. Aber eben 1 Tag brauchen wir absolute Ruhe. Also das ist das Erste. Immer dieses Verhältnis 6:1 einhalten. Das Zweite, legt euch kein starres Gesetzeskonstrukt auf. Also es gibt nichts Falscheres, als zu sagen, es gibt ja immer zwei Seiten, wovon wer Pferd fahren kann. Entweder man macht gar nichts, also mit der Sonntagsruhe, ignoriert das völlig, was die Welt tut, oder es wird komplett extrem, dass man sagt, wir haben hier 500 Regeln, die wir am Sabbat tun oder nicht tun dürfen am Sonntag. Das könnt ihr in der jüdischen Frömmigkeit erleben, wie die das komplett pervertiert haben. Das ist übrigens etwas, mit dem Jesus ganz große Probleme hatte, nicht? Also die Juden, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht halt, nicht? Und dann den Sabbat zu so einem eigenen Heiligtum machen, nicht? Jesus macht ganz deutlich, der Sabbat ist nicht um seiner selbst willen gemacht, sondern für die Menschen. Also es ist ganz wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg dort findet, wie er den Sonntag begeht. Also ich weigere mich, Leuten zu sagen, darf ich am Sabbat Fernsehen gucken, ja oder nein? Das muss jeder selbst rausfinden. Es gibt Christen, für die ist das in Ordnung, für andere nicht. Es gibt Christen, für die ist es in Ordnung, am Sonntagnachmittag einen längeren Spaziergang zu machen. Andere sagen, das kann ich nicht. Andere Christen sagen, ja, ich muss alles Essen schon vorgekocht haben, ich darf auch meine Wohnung nicht putzen, ich darf diese Dinge nicht machen. Und für andere ist das nicht so stark. Das muss jeder selber vor Gott finden. Aber lasst euch bitte nicht irgendwie so ein Konstrukt anlegen, wo er sagt, diese 50 Sachen müsst ihr jetzt tun und dann ist alles in Ordnung. Und das ist nur äußerliche Frömmigkeit, nicht? Sondern findet selber heraus, was ihr an diesem Tag der Ruhe braucht, um eben mit Gott in Kontakt zu kommen. Und das ist ganz wichtig, das ist das Dritte, was ich sage. Lasst den Sonntag wirklich den Tag des Herrn sein. Lasst Sonntag wirklich den Tag des Herrn sein. Das ist ganz wichtig. Der Sonntag soll und muss der Tag des Herrn sein. Wie ihr das füllt, das muss jeder selber sehen. Aber dass ihr sagen könnt, das ist jetzt der Tag des Herrn. So wie ich euch aufgeben würde, malt mal ein Bild von St. Martini. Und wenn wir jetzt alle ein Bild malen würden, das gäbe ganz unterschiedliche Bilder. Aber es würden alle Martini diese Kirche abbilden. Genauso ist es mit der Sonntagsruhe. Bitte findet heraus, was für euch richtig ist. Aber lasst Christus im Zentrum eures Sonntages sein. Nicht nur im 10 Uhr Gottesdienst. Das ist ja auch so eine Sache zu sagen, von 10 bis 11, dann habe ich meine Sabbatpflicht, meine Sonntagspflicht getan und das war's. Nein, das geht weiter. Der ganze Tag gehört dem Herrn. Nicht nur die Stunde heute Morgen hier im Gottesdienst halt. Nicht nur die Stunde vor dem Laptop, sondern Gott hat einen Anspruch auf einen Tag in eurer Woche. 6 Tage arbeiten, den 7. Tag ruhen und da eben sich auf Jesus, auf Gott konzentrieren. Also das nochmals diese 3 Regeln, die ich immer wieder mitgebe. Mehr sage ich nicht dann dazu, aber das ist das, was wichtig ist. Aber ich denke, dass man dann wirklich diesem Gebot einfach dann auch Rechnung trägt, den Sabbat zu heiligen, dem 4. Gebot. Erstens, dass man das Verhältnis wirklich genau beachtet. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Zweitens, indem man kein starres Gesetzeskonstrukt daraus macht. Und drittens, indem man den Sonntag wirklich den Tag des Herrn Jesus sein lässt. Wenn man den Sonntag wirklich als Sonntag begeht, den Tag des Herrn, dann wird man erleben, welcher Segen darin steht. Ich habe euch jetzt wieder gesagt, was ihr machen sollt, möchte jetzt aber zum Schluss der Predigt darüber sprechen, welcher Segen darin ist. Es ist solch ein Segen, dass wir Ruhe haben dürfen, dass wir nicht ruhelos durchs Leben hasten müssen, sondern dass Gott das so wunderbar in seiner Schöpfung angelegt hat, dass er sagt halt, dann habt ihr genügend, ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr braucht das. Nehmt euch diesen Tag, an dem ihr über mich nachdenkt, an dem ihr euch auf mich konzentriert. Und das ist etwas ganz Großartiges. Nicht nur, dass Gott uns mit dem leiblichen Brot versorgt, sondern dass er es eben auch in seiner Schöpfung so angelegt hat, dass er uns alles für das geistliche Wohl gibt. Eben dadurch, dass er den Ruhetag, den Sabbattag geschaffen hat. Und das ist das, was mir eben als dritte Perspektive aus diesem Text hier deutlich geworden ist. Drei Perspektiven aus der Wüste. Erstens das Murren in der Wüste wegen Brotes. Zweitens das Regnenlassen des leiblichen Brotes in der Wüste. Und drittens das geistliche Brot in der Wüste, der Ruhetag. Möge unser Herr und Gott diese Predigt an eurem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.